feiern ja Gottesdienst und erwarten, dass Gott uns begegnet, dass Gott sich uns offenbart, aber sind wir dann auch bereit dafür? Und Gott hatte bei den Israeliten ganz konkrete Anweisungen gegeben, wie sie sich bereit machen sollten, Gott zu begegnen. Nun, das war eine besondere Situation und wir werden darauf ein bisschen eingehen. Und wenn du möchtest und in deiner Bibel mitlesen möchtest, kannst du gerne schon 2. Mose 19 aufschlagen. Wir wollen 4 Voraussetzungen oder Vorbereitungen sehen für eine wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Und dazu schlagen wir 2. Mose 19 auf und ich lese zuerst die ersten 4 Verse. 2. Mose 19, 1-4. Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Er fordert am Anfang dazu auf: Erinnere dich an Gottes Erinnerung. Der Bericht beginnt mit einer Zeitzählung seit dem Auszug aus Ägypten im dritten Monat, am ersten des Monats. Und schon die Anrede, wenn er in Vers 3 sagt, Haus Jakob und Söhne Israels, und auch der Ort an dem Berg verweisen darauf, dass Gott treu ist zu seinen Verheißungen, zu dem, was er versprochen hat. Er hat ihnen gesagt, ich werde dieses tun. Und in 2. Mose 3, Vers 12, dort hatte er genau an dem Ort Mose oder war ihm dort begegnet und hatte zu ihm gesagt, ich werde mit dir sein. Das ist 2. Mose 3, 12. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und so durften sie erfahren, Gott hat geführt und sie sollten sich daran erinnern, was Gott schon getan hat. Sie hatten in ihrer Not zum Herrn geschrien. Sie wollten Erleichterung ihrer Umstände. Sagen, wir sind in der Sklaverei, wir sind in dieser Not. Und sie rufen zum Herrn. Aber Gott reicht es nicht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Er befreit uns, damit wir eine Beziehung mit ihm haben. Sie haben ihre Not gesehen und sie haben nur gesagt, das tut alles weh, die schlagen uns hier in Ägypten, wir müssen hart arbeiten, wir wollen, dass es nicht mehr so schlimm ist. Und Gott sagt, ich will eingreifen, aber ich will euch viel mehr als das geben. In 2. Mose 6 hat er schon versprochen, sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Manchmal wünschen wir uns viel zu wenig. Du kennst nicht meine Kinder, die wünschen sich mal eine ganze Menge. Aber sie hatten nur den Fokus auf, wir wollen ein leichteres Leben hier haben. Und Gott sagt, ich gebe euch das, aber ich gebe euch so viel mehr. Ich möchte euer Gott sein. Ich möchte in einer Beziehung mit euch sein. Und ich möchte euch aus dieser Not herausholen, aber ich möchte mehr. Ich möchte euer Gott sein. Ich möchte euch begleiten. Ich möchte, dass ihr mit mir wandelt. Er hat sie nicht nur aus Ägypten befreit, sondern dann auch diesen Weg geführt, die letzten 3 Monate. Und wir haben das in der Bibel schon am Mittwoch gesehen. Manchmal durch schwierige Umstände haben sie sich beschwert, dass kein Wasser da war, bis Gott es gegeben hat. Aber er hat sie hingeführt. Und wenn du eben genau zugehört hast, in 2. Mose 19, Vers 4, da hieß es am Ende, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen, also nicht wortwörtlich, sie mussten schon marschieren, aber er hat für sie gesorgt und euch zu mir gebracht habe. Nicht nur aus der Not, sondern zum Herrn hin. Und das ist 2. Mose 19 und die meisten von euch wissen, dass nach Kapitel 19 Kapitel 20 kommt. Okay, das weiß jeder. Aber in Kapitel 20 sind die 10 Gebote. Und die meisten denken, ja, Gott gibt all diese Gebote, damit, wenn wir diese halten, dann gerettet werden. Aber die Gebote wurden nicht gegeben, damit er sie dann befreit zu sagen, okay, hier sind all die Anweisungen und wenn du dieses tust, dann werde ich dir helfen. Sondern Gott sagt, ich habe euch errettet und jetzt gebe ich euch das. Das sehen wir auch im Neuen Testament. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Nicht, wenn ihr all meine Gebote haltet, dann werde ich euch vielleicht lieben und dann werde ich euch befreien. Sondern er sagte, wenn ihr mich liebt, weil ich euch zuerst geliebt habe, wenn ihr dieses angenommen habt, dann wird das das Ergebnis sein. Und so hat der Herr sie herausgefunden und gesagt, erinnert euch daran. Später erinnert er sie in 5. Mose 7, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk des Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Er sagte, es war nicht euer Verdienst. Es war nicht, dass ihr mehr wart. Es war nicht, dass ihr besser wart. Es war nicht, dass ihr irgendwie geistlicher wart. Es war wegen seiner Liebe. Errettung ist immer aus Gnade. Und das ist die Voraussetzung für die Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Ägypter hatten Gottes Wirken auch erlebt. Aber sie erfuhren nur sein Gericht, nicht seine Gnade. Und Gott erinnert sie daran und sagte, okay, wenn ihr Gemeinschaft mit mir haben wollt, wenn wir auch in den Gottesdienst kommen, dann lass uns gedenken, dann lass uns erinnern, was Gott getan hat. Und wenn du das noch nicht kennst, dann lädt er dich dazu an und sagt, ich möchte auch dich retten. Manchmal ja, aus den Umständen heraus, aber immer zu sich hin. Er möchte vergeben, er möchte ein neues Leben schenken. Das ist sein Angebot. Und wir sollen uns das in Erinnerung rufen. Also hat er sie dorthin geführt. Und dann sagt er in den Versen 5 und 6 in 2. Mose 19, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels sagen sollst. Er geht dann also weiter, nicht nur zu erinnern, sondern auch sei bereit zu gehorchen. Noch bevor Gott direkt mit Israel spricht, fordert er sie auf, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet. Also das heißt auch, es geht nicht nur um das Hören, das akustische Hören, sondern um die Umsetzung. Dann kommen wir mit dieser Einstellung auch in den Gottesdienst, zu sagen, Gott, ich komme, um von dir zu hören. Ich brauche, dass du in mein Leben sprichst. Ich komme, ja, vielleicht habe ich ein paar Freunde dort, vielleicht komme ich das gerne, aber ich will wirklich das hören, was du mir sagen möchtest. Das hatte er den Israeliten gesagt. Ich möchte, dass ihr hört, das, was Gott zu sagen hat. Aber zwischen Hören und Hören ist ja häufig ein großer Unterschied. Hören wir wie Schüler im Matheunterricht? War da was? Ich glaube, das muss ich irgendwie verpasst haben. Oder hören wir wie jemand, der dir Anleitung für den Weg gibt, wo du dich gerade verlaufen hast? Sind wir so, naja, es ist Sonntagmorgen, da gehen wir halt hin, so wie ich unter der Woche zur Schule oder zur Arbeit gehe und setze mich hin und warte, bis es klingelt und die Stunde vorbei ist. Oder sage ich, Herr, ich brauche Anleitung und hier ist dein Wort und du gibst mir Anleitung, wie kann ich in dieser Welt leben? Wie willst du mich leiten? Was soll ich jetzt unter diesen Umständen tun? Komme ich mit dieser Erwartungshaltung, sage, okay, warte nochmal, wie war das genau? Was soll ich als nächstes machen? Was möchtest du von mir? Und wohin muss ich gehen? So sollen wir hören. Und er sagte, wenn du dieses tust, dann soll dir aus allen Völkern mein Eigentum sein. Gottes Absicht ist nicht nur uns zu retten, sondern uns zu einem Zeugnis zu anderen, dass auch sie gerettet werden. Sollten ein Königreich von Priestern sein. Priester, welche zwischen Gott und den Nationen vermitteln. Ja, okay, aber was hat das mit mir zu tun? Genau dieses wird im Neuen Testament zitiert und auf die Gemeinde übertragen. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber, und das ist nicht mehr Israel, sondern das ist die Gemeinde, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Er hat nicht nur gerettet, sondern er sagte, wenn du jetzt gerettet bist, dann möchte ich dich gebrauchen. In Vers 5 hieß es hier, ihr sollt mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Eigentlich hat Gott alles geschaffen, ihm gehört alles. Aber die meisten hören nicht auf ihn, oder? Wie viele aus deiner Nachbarschaft hören darauf und sagen, Gott, was sagst du? Ich will mich danach richten, ich will darauf hören. Okay. Darum sollen alle Nationen an Gottes Volk erkennen, was sich ändert, wenn wir auf Gott hören. Er sagt, okay, ihr sollt dieses sein, ich habe euch herausgerettet und man soll an euch erkennen, wie ist das anders? Deswegen ist es Sinn und Zweck nicht zu sagen, okay, ich möchte möglichst so sein wie alle anderen, weil die haben auch keinen Ausweg. Die laufen im Kreis. Ja? Aber Gott sagt, okay, wenn du errettet worden bist, wenn du das angenommen hast, dann höre auf das, was Gott sagen möchte. Handle danach, damit auch andere diesen Ausweg kennenlernen. Aber es heißt dort, ja, wir sind unter anderem ein königliches Priestertum. Warum nennen wir uns da nicht Priester? Nun, es wird ein bisschen missverstanden. Und die meisten Leute, wenn sie an Priester denken, denken an jemand, der Opfer darbringt. Und das ist übrigens genau der Grund, warum es in der katholischen Kirche weiter Priester gibt. Weil sie bringen Opfer, Messopfer. Okay? Aber in Hebräer 10, dort ist die Begründung drin, warum wir das nicht so handhaben. Hebräer 10, in den Versen 10 und 11, dort heißt es, in diesem Willen, nämlich dem Willen Gottes, den Jesus vollbracht hat, sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da und verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Er sagte, dass die Priester waren da und die haben die ganzen Opfer gebracht. Aber diese Opfer können nicht heiligen. Diese Opfer bringen keine Vergebung. Aber wir sind im gewissen Sinne Priester, aber nicht als welche, die Opfer bringen, sondern die auf das Opfer verweisen und sagen, es ist alles schon vollbracht. Jesus Christus hat es vollbracht und du kannst die Vorteile davon haben. Das ist eine weitere Vorbereitung, die wir benötigen. Wir sollen uns erinnern, Errettung ist rein aus Gnade. Und wir sollen kommen und sagen, Gott, ich will hören, was du zu sagen hast. Und dann, nachdem er dieses gesagt hat, und gesagt hat, das sollst du den Söhnen Israel weitergeben, dann fährt unser Text fort in 2. Mose 19, Vers 7. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie, heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Witterhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und er heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Die dritte Vorbereitung war, uns zu heiligen oder heilige dich. Mose überbringt die Worte einmal vom Herrn zum Volk und dann auch vom Volk zu sagen, zurück zu Gott zu sagen: Sie haben gesagt, sie sind bereit, sie wollen alles tun, was du gesagt hast. Aber bevor sich der Herr weiter offenbart, fordert er Mose dazu auf, zurückzugehen und das Volk zu heiligen. In diesem Fall, das beinhaltete die Waschung und die Enthaltung und eben auch diesen Berg nicht zu berühren. 3 Tage lang sollten sie sich vorbereiten, damit sie nicht sterben, wenn der Herr kommt. Das klingt für uns irgendwie seltsam, das macht doch keiner, wieso sollte das so sein? Aber vor Gottes Herrlichkeit kann nur bestehen, wer heilig ist. Und so heißt es auch im Neuen Testament, 1. Petrus 1, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig. Für die Israeliten war das: Okay, bereitet euch vor. Ihr müsst die Kleidung vorbereiten, ihr müsst euch vorbereiten und ihr dürft diesen Berg, bevor alles gemacht ist, ihr dürft ihn nicht berühren bei Androhung der Todesstrafe. Wir sollen auch heilig sein, aber wir heiligen uns nicht durch irgendwelche Waschung, sondern wir heiligen uns, indem wir abgesondert sind für den Herrn. Für die Israeliten war es Bedingung zu sagen: Gott wird kommen, er will reden, aber er möchte, dass die Israeliten vorher bereit dafür sind, dass sie sich abgesondert haben. Bereiten wir uns vor, wirklich auf den Herrn zu hören? Oder ist das einfach eines von vielen Aktivitäten? Und Samstagabend bin ich noch beim Schauen, was sind die Sportergebnisse oder das letzte Konzert oder was ich noch alles kochen muss oder. Die Sachen sind nicht an sich verkehrt. Aber heiligen wir uns. Nicht mache ich irgendeine rituelle Waschung, sondern setze ich etwas beiseite zu sagen: Okay, das ist für den Herrn und ich will mich vorbereiten, damit ich auf den Herrn dann auch hören kann und ihm begegnen kann. Und das hier ist, wo er sagt, dieses Sondern hier, ja, das ist der Kontrast, den er hier macht. Das heißt, das andere, was vorher beschrieben ist: Passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Wenn ich einfach nach meinen Verlangen lebe, nach den Begierden lebe, tu, was mir gefällt, er sagte, das ist genau das Gegenteil von heilig sein. Das ist nämlich nicht abgesondert zu sein, das ist nicht für den Herrn zu leben, sondern das ist gleichförmig der Welt zu sein. Und er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Dass ich sage, es ist mir wichtiger, bereit zu sein für den Herrn, von ihm zu hören, als mich voll zu dröhnen mit all den Angeboten dieser Welt. Ich habe das eben schon angedeutet hier. Dann fragen einige: Naja, wenn all dieses, sie diese Waschungen hatten und diese Vorbereitungen hatten, sollen wir dann auch Rituale einführen? Die meisten Religionen haben das. Dass man Waschungen hat, rituelle Waschungen und dass man sich so irgendwie vorbereiten muss. Wir waren eben schon in Hebräer und in Hebräer 10, Vers 14 steht, denn mit einem Opfer hat er, das ist Jesus, die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Wir brauchen nicht die Waschung, denn wir sind schon reingewaschen. Wenn du die Vergebung in Jesus Christus angenommen hast, dann sind wir schon geheiligt. Wir brauchen das nicht durch irgendwelche rituellen Handlungen versuchen zu machen. Das ist die positionelle Heiligung. Die kann nur Gott tun und wir sind schon für immer vollkommen gemacht. Aber wir wissen auch, dass wir nicht immer vollkommen leben. Okay? Und das ist dann die Aufforderung, was wir weiterhin machen sollen. Also bei der Heiligung geht es Gott nicht darum, eine äußere Show zu machen, sondern eine innere Realität. Es geht ihm nicht darum, einfach nur äußere Waschung, sondern dass unsere Herzen bereit sind, rein sind, abgesondert zu sagen, Gott, es ist für dich und ich will auf dich hören und ich will das anwenden. In 2. Korinther 7 heißt es, da wir nun diese Verheißung, diese Versprechen Gottes haben, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Aber hat es nicht eben gesagt, wir sind vollendet? Positionell, ja, sind wir schon geheiligt, sind wir vollendet. Aber praktisch muss das noch umgesetzt werden. Und das ist seine Aufforderung in der Vorbereitung, dass wir bereit sind zu hören und dass wir uns heiligen, dass wir uns dafür beiseite setzen. Bei den Israeliten war es, waschen, besondere Kleidung anziehen, Berg nicht berühren. Nun, das ist jetzt für uns so nicht vorgeschrieben. Aber vielleicht hilft es uns, uns zu heiligen, wenn wir sagen, wir haben keinen Dresscode für die Gemeinde, du darfst gerne kommen, wie du bist. Aber wenn wir sagen, ich will trotzdem etwas beiseite setzen, ich will mir bewusst machen, ich komme in Gottes Gegenwart. Ich will von ihm hören, es ist Gott, dem wir begegnen. Heilige dich. Und dann fährt es fort, was passierte dann? Vers 16 in 2. Mose 19. Es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerstall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab. Warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können. Du hast uns ja gewarnt und gesagt, zieht eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab, komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihm. Die Vorbereitung, die wir hier noch sehen, ist, dass wir Gott fürchten. Gott erschien dann in diesem Gewitter und es heißt ja, das Volk bebte. Die Erde bebte, aber auch das Volk bebte vor diesem Gott. Aber Gott offenbart sich nicht so sehr durch eine Erscheinung, sondern in seiner Verkündigung. All dieses ist da und sie sehen all diese Zeichen, aber dann heißt es, und der Herr sprach. Die Offenbarung, das, was sie wirklich über ihn kennengelernt haben, war weniger diese Vision, was sie gesehen haben, sondern seine Verkündigung. Und er forderte Mose auf, zu ihm auf den Gipfel zu kommen. Es ist nicht ganz eindeutig sicher, welcher Berg das genau ist. Ich nehme mal den traditionellen, dann wäre das dieser sogenannte Berg Sinai. Und ist dort, wo jetzt das Katharinenkloster ist, das ist das hier vorne, könnte sein, dass sie dort gelagert haben, die Israeliten. Dann war das ein Höhenunterschied von 700 Meter. Komm zu mir hoch, ich will mit dir reden. Und das ist für mich auch in Gottes Wort so wichtig. Manche haben irgendwie die Idee, Gott kennenzulernen, ist zu sagen, komm, wir setzen uns hin und wir tauschen einfach unsere Ideen aus. Wie stellst du dir das vor? Aber Gott sagt hier zu Mose, nee, ich möchte, dass du hinaufkommst und ich werde mit dir reden und du gehst dann wieder zurück hinunter zum Volk. Es ist nicht einfach nur unser Gedankenaustausch, sondern er ging zum Herrn, hörte direkt von ihm und brachte es dann zurück. Aber er gibt hier den Auftrag und sagt, okay, Mose, ihr seht all dieses, das sollte schon mal ein bisschen Furcht in die Herzen hineinstellen, einfach dieses Gewitter, das was aussieht hier wie ein Vulkanausbruch mit Rauch und Erdbeben und alles verbunden. Ja? Aber ich möchte, dass du zu mir kommst, ich will mit dir reden. Und was ich dir sagen möchte ist, geh runter und erinnere sie, dass sie nicht hochkommen sollen. Kletterst 700 Meter hoch, um zu hören, geh runter und erinnere sie, dass sie nicht hier hochkommen. Ja? Das war sein erster Auftrag. Und Mose sagt, das hast du doch schon gesagt. Die können das gar nicht. Wir haben auch irgendwie so eine Barrikade, wie die aussah, wissen wir nicht, aufgestellt. Er sagte, nein, du sollst das Volk warnen. Denn Gott weiß, wir hatten das gelesen im Vers 21 hier, wie groß die Neugier ist. Der Herr sprach zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen. Sonst müssten sie fangen. Ja? Also schon damals gab es Schaulustige. Ja, wollten unbedingt sehen, oh, was passiert dort genau. Und er sagte, nee, geh runter und warne sie. Das ist nicht zum Schauen, sondern es ist zum Hören. Und erst danach, Mose war oben, sagt, geh runter. Und Vers 25, er stieg hinab und sagte es ihnen. Und dann kommt Kapitel 20. Es kommen die 10 Gebote. Auch Mose ist zu dem Zeitpunkt unten. Später ist er dann nochmal hoch und hat die Gesetzestafeln, was wir häufig kennen als die 10 Gebote, geholt. Zu dem Zeitpunkt sagt Gott das, was wir als die 10 Gebote kennen. Sagt er vom Berg und Moses auch unten. Warum? Weil die Gebote für Mose genauso gelten wie für alle anderen auch. Egal welche Stellung du in der Gemeinde hast, egal wie lange du dabei bist, niemand ist ausgenommen. Sie gelten für alle gleich. Und er gibt dann diese Gebote, aber er beginnt, und wir gehen die nicht einzeln hier durch, aber er sagt in Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus heraufgeführt habe. Er erinnert sie wieder an die Befreiung. Danach kommt wieder die Aufforderung zur Heiligung. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der einzig wahre Gott. Keine anderen Götter haben, keine Abbilder machen. Und dann begründet er das, Vers 5, du sollst dich vor diesen Abbildern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht und den Kindern und Kindeskindern. Er ist nicht bereit, die Hingabe mit Götzen zu teilen. Und dann gibt er diese Anweisung, viele von uns kennen die, sonst kannst du es dort gerne noch bis Vers 17 nachlesen. Was war die Reaktion? Sie hatten all diese Warnung vorher. Sie haben das dann gehört. Und Gott spricht diese Gebote zu ihnen. Verse 18 bis 21 in Kapitel 20. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mehr mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Ihre Reaktion war, sie fürchten das, was sie von Gott jetzt mitbekommen haben und bitten Mose zu vermitteln. Und Mose sagt, fürchtet euch nicht, das ist nur dazu da, damit ihr Gott fürchtet. Also was jetzt? Fürchten oder nicht fürchten? Wie passt das zusammen? wenn wir Gott fürchten, brauchen wir die Strafe nicht zu fürchten. Er sagte, hier ist, er hat sich euch offenbart, damit ihr danach lebt. Aber wenn ihr ihm vertraut, dann braucht ihr die Strafe nicht zu fürchten. Dennoch, die Israeliten, sie blieben fern, heißt es hier. Mose hingegen geht hinein in die Gegenwart Gottes. Und er geht hin, verbleibt dort 40 Tage und kommt mit Gesetzestafeln zurück. Aber bei uns ist es anders. Und genau darauf wird Bezug genommen in Hebräer 12. Und das ist ein bisschen längerer Abschnitt, ich lese ihn vor. Hebräer 12, ab Vers 18. Da heißt es dann zu den neutestamentlichen Gläubigen, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werden. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührte, soll es gesteinigt werden. Eindeutig, ne? Bezieht sich auf dieses Ereignis. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Sie waren damals da und sie haben gelernt, Gott zu fürchten. Sie haben dieses Erlebnis gehabt, wo die Erde gebebt hat, der Hörnerschall, das Gewitter. Und sie stehen alle davor und sie hören Gottes Stimme. Sie hören die Gebote und sie fürchten sich. Und Gott sagt, ja, das ist um zu testen. Aber wir sind nicht dazu gekommen, sondern wir dürfen Gott nahen, weil Jesus die Strafe auf sich genommen hat. Mose geht auf den Berg Sinai und kommt zurück mit den Geboten. Jesus geht auf den Hügel Golgatha und bezahlt die Strafe für unsere Schuld. Und zu sagen, der Zugang zu Gott ist nicht dadurch, dass ich all diese Gebote halte, sondern dadurch, dass Christus alle Gebote für uns gehalten hat. In Kolosser 2, Vers 13 und 14 steht, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen, weil wir diese Gebote übertreten haben, weil wir die nicht alle erfüllen konnten, und in dem unbeschnitten Sein eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Die Israeliten hatten sich vorbereitet. Sie waren gewarnt worden. Und Mose geht hin und Gott spricht persönlich mit ihm und er gibt ihm die Gebote und kommt mit den Gesetzestafeln zurück. Und 1500 Jahre später kommt Jesus und er kommt nicht zurück mit Gesetzestafeln, sondern mit durchbohrten Händen und sagt, der Schuldschein ist bezahlt. Das ist, woran wir gedenken wollen. Das ist die Botschaft zu sagen, denk daran, Gott hat sich nicht geändert. Er ist genauso heilig und er möchte, dass wir ihn ernst nehmen. Er möchte, dass wir auf ihn hören, aber er möchte auch, dass wir hören, dass Christus die Schuld für uns bezahlt hat, dass Vergebung da ist, indem er uns alle Vergehung vergeben hat. Hast du Vergebung? Es ist nicht dadurch, dass wir uns bessern. Es ist nicht dadurch, dass wir uns an die 10 Gebote halten, sondern es ist dadurch, dass wir sagen, diese Gebote haben meine Schuld bewiesen. Deswegen haben sie ja alle gezittert, weil wir alle schuldig sind. Wir sollen Gott immer noch fürchten, aber wir brauchen nicht zittern vor der Strafe, weil Jesus die Strafe für uns bezahlt hat. Und wenn wir dann also jetzt gleich Abendmahl einnehmen wollen, dann ist die Frage nicht, bin ich gut genug gewesen, sondern ist mir vergeben. Habe ich die Vergebung in Jesus Christus, die dargestellt wird durch das Brot, durch den Traubensaft, wo Jesus dann sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das ist mein Blut, der neue Bund in meinem Blut. Das ist für euch gegeben. Haben wir das angenommen? Und leben wir dann in dieser Beziehung mit ihm? Sind wir gehorsam ihm gegenüber? Und dann lädt er uns ein und sagt, gedenkt daran. Gedenkt daran, ich bin ein heiliger Gott. Und durch eure Leistung könnt ihr mir nicht nahen. Es muss immer dieser Abstand sein. Aber in Christus ist Vergebung. Und in Jakobus 4, 8 heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wir dürfen diese Gemeinschaft haben durch seine Vergebung. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Hast du es in Anspruch genommen? Dann lasst uns das ausdrücken auch, indem wir gleich am Abend teilnehmen. Damit wir noch die Zeit haben, das zu reflektieren, uns nochmal bewusst zu machen, singen wir in der Zwischenzeit noch ein Lied. Das ist für dich nochmal die Gelegenheit, nachzusehen, zu sagen, habe ich diese Vergebung? Bin ich in einer Beziehung mit dem Herrn? Und an diese Dankbarkeit in Erinnerung zu rufen, dass Christus für all meine Schuld bezahlt hat. Lass uns dazu aufstehen, singen ein Lied und danach nehmen wir das Abendmahl ein.